Hi, mein Name ist Benedikt Adams und ich möchte dich herzlich bei unserem Podcast Versicherungsbuddies begrüßen.
Hallo, mein Name ist Lukas Philippi und wenn du nützliche Tipps und Tricks aus der Versicherungsbranche suchst, bist du hier goldrichtig. Wir wünschen dir viel Spaß mit der neuen Folge.
Lukas.
Hallo.
Ich sitze hier bei, lass mich schauen, 32 Grad in einem völlig überhitzten Büro. Und meine einzige Hoffnung, die ich habe, ist mein neu angeschaffter Tischventilator.
Ja, da geht's ja wesentlich besser als mir, weil mir fehlt der Tischventilator gerade.
Und du weißt ja, also Tischventilator, das ist ja extra so Ventilator für Tisch, deswegen heißt es auch Tischventilator. Und das ist ja eigentlich, also ich so als Bürohengst, so wie man uns ja oft nennt, sehe das eigentlich so wie, also als Büromensch ist das fast wie Ferrari. So Tischventilator.
Ich glaube, das muss ich weiter erläutern.
Das ist quasi ein Ventilator, der ist extra für Bürotisch gemacht. Also der hat die perfekte Größe, um dich quasi so zu bewinden neben deinem Bildschirm.
Man merkt, dass es halt ziemlich heiß ist.
Ja,
nee, ja, es ist sau heiß. Trotzdem haben wir gedacht, komm, wir haben halt ein bisschen Zeit und dann nehmen wir mal Folge auf. Aber vorab trotzdem heiße Wetter, sonst alles fit.
Alles soweit gut. Was ist denn bei dir die letzten zwei Wochen passiert? Starten wir doch mal dort damit.
Boah, jetzt, oh, da habe ich mich ein bisschen off guard geholt. Was ist denn passiert? Ich war eigentlich nur schaffe gewesen. Letzte zwei Wochen war wirklich viel zu machen, also ziemlich viele lange Abende. Und ja, deswegen, viel anderes war eigentlich gar nicht drin. Mhm. Ist nichts passiert. Bei dir?
Ich war im Urlaub.
Ah, stimmt. Ja, wie war's denn?
Ja, also wir waren eine Woche mit der Jugendfeuerwehrzelten. Das war natürlich dementsprechend anstrengend, weil da hat man ja natürlich schon auf eine Vielzahl von Kindern aufzupassen. War schön, aber anstrengend. Und dann haben wir danach, weil und das nicht ausgereicht hat, haben wir noch einen Städtetrip nach Hamburg hinten dran gehungen. Wer natürlich so Städtetrips schon mal gemacht hat, der weiß, das ist, ist extrem anstrengend, weil es ist ja kein Erholungsurlaub, sondern man will ja die Stadt sehen. Ja, also wie wir zurückgekommen sind, war nicht mehr viel Lebenskraft da, sagen wir es mal so.
Also du regenerierst gerade so ein bisschen vom Urlaub.
Ja, ja, also ich war heute bitter noch beim Arzt, der hat mich das Gleiche gefragt, wie der Urlaub war, weil wir haben es vorm Urlaub schon gesehen und wir haben beide festgestellt, also seine Aussage war, seine ärztliche Meinung, ich bräuchte jetzt eigentlich Urlaub nach dem Urlaub.
Ja, ja. Ja. Also das herrscht ist ja nicht das erste Mal tatsächlich.
Ja.
Okay, naja.
Aber was war schön, warst du schon mal in Hamburg?
Nee, aber ich hatte es auch noch vor.
Also wirklich, kann ich nur empfehlen. Also ich muss wirklich sagen, ich habe von vielen Menschen jetzt schon gehört, dass das die für sie persönlich die schönste Stadt in Deutschland ist.
Und wie siehst du?
Ich kann eigentlich fast zustimmen. Also nicht eigentlich, sondern ja. Ich kann schon zustimmen, weil es ist ja wirklich eine Großstadt. Ne? Und wenn du das mit den anderen Großstädten vergleichst, haben die einfach dort ein ganz anderes Feeling. Ne? Also die grinsen echt hin, dass du diesen Großstadtstress überhaupt nicht entwickelst. Ne? Weil dort eben in vielen Bereichen einfach nicht so der krasse Verkehr ist. Es ist alles sehr weitläufig, schön gestaltet und alles. Also musst du dir wirklich mal angucken. Also ist wirklich eine richtig tolle Stadt. Und du kannst, also wir waren jetzt, lass mich rechnen, 5 Tage dort, also 4,5. Und die hast du wirklich gut gefüllt bekommen. Ne? Also gibt es wirklich viel zu sehen.
Hanna alles gesehen, was man sehen wollte, oder war es noch zu knapp?
Nee, also ich glaube, in so einer großen Stadt, das ist ähnlich wie Berlin. Ich glaube, alles kannst du nie sehen. Es ist halt immer die Frage, ob man alles sehen will. Aber also das, was wir sehen wollten, haben wir definitiv gesehen.
Schön. Ja, das ist schon ein Besuch wert. Es ist eh interessant. Man lebt in Deutschland. Ne? Also
die Fahrt ist halt
übel. Ich bin eh Fan davon, dass man das alles mal gesehen hat. Ja, das glaube ich.
Also wir sind jetzt mit dem Zug, mit dem Zug fast 7 Stunden gefahren.
Das ist halt dann immer auch der Punkt, weshalb ich mich oft persönlich für dann irgendwie Belgien, Holland oder Spanien, Frankreich entscheiden würde, weil ich mir denke, wenn ich eh schon so lange unterwegs bin, dann würde ich gerne ein anderes Land sehen. Aber das ist einfach die falsche Herangehensweise, weil ja, man muss halt auch mal die andere Städte in Deutschland gesehen haben. Es gibt echt schöne Flecken.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Jo, aber das soll heute nicht unser Thema sein, sondern wir haben heute ein kleines Diskussionsthema wieder mitgebracht. Soll es gar nicht so um die Fakten unbedingt gehen, sondern einfach, wir haben das Thema 2022 schon mal mit auf den Weg gebracht oder mit auf den Weg genommen. Wir würden das gern nochmal aufgreifen, weil es nochmal aktueller denn je ist und weil es so die ein oder andere Anpassung gibt. Wenn euch mal so wirklich so eine Faktenrunde interessiert, also dass man sagt, man macht es weniger als Diskussion, sondern eher, man spricht mal über die Fakten, dann können wir das natürlich auch gerne machen. Also schreibt uns doch dann gerne einfach mal eine Nachricht diesbezüglich und dann können wir das auch gerne mal machen. Aber es ist, glaube ich, einfach mal für euch als Laie ist es, glaube ich, auch ganz interessant, mal die Diskussion zu hören. Jetzt von zwei, ich nenne es mal Fachidioten, die das Thema natürlich nochmal von einer ganz anderen Seite sehen, wie jetzt vielleicht der normale Mensch, der jetzt mit Versicherungen eigentlich ungern zu tun hat. Ne?
Mhm.
Genau. Habe ich das Thema jetzt schon genannt?
Nee, ne?
Nee,
ah, okay. Nee.
Ach, du machst sehr, sehr spannend. Ja,
also typisch Vertriebler, ne? Vertrieb kann ich. Also ich kann ein Thema lange umschreiben, ohne es zu nennen.
Es soll heute so ein bisschen darum gehen, die Elementarpflichtversicherung, also dass jeder Mensch mit Eigentum in Deutschland eine Pflichtversicherung für Elementarschäden, also weitere Naturgefahren, ne? Wer jetzt mit Elementarschäden nichts anfangen kann, so ähnlich wie bei der Kfz-Haftpflicht, also dass man es wirklich machen muss und sich nicht aussuchen kann, das in der Diskussionsrunde so ein bisschen zu dem Thema, okay, es gibt Menschen, die jetzt zum Beispiel bei den letzten Unwettern eine Absicherung hatten und dann natürlich von ihrer Versicherung Geld bekommen haben und Menschen, die keine hatten und dann vielleicht auf staatliche Leistungen zurückgegriffen haben. Also einfach dieses Gesamtkonstrukt. Ist es fair gegenüber Leuten oder Personen, die versichert sind und monatlich wirklich viel Geld bezahlen für ihre Elementar, dass andere, die keine Absicherung haben, dann staatliche Leistung bekommen. Ne? Also einfach mal so die grobe Diskussion, das ist wirklich ein heikles Thema, weil da gibt es wirklich ganz viele Meinungen dazu. Wir wollen dort mit Erkenner persönlich angreifen, das ist jetzt einfach mal rein die Diskussion. Ne? Gibt es verschiedene Ansichten dazu? Wenn wir uns über Fakten unterhalten wollen, wie gesagt, müssen wir halt anders starten. Ne? Deswegen, wenn euch das interessiert, gerne uns schreiben, dann machen wir das auch gern. Aber jetzt heute einfach mal so ein bisschen unsere Meinung dazu, die Diskussion. Und ich sag mal, wir haben ja auch die besten Diskussionspartner, weil ich persönlich habe eine. Ich wohne jetzt aber in einem Bereich, wo ein Elementarschaden noch dick unterstrichen, sehr unwahrscheinlich ist. Bei Lukas ist es so, Lukas ist ja, kann ich ja gleich mal ein bisschen erzählen, beziehungsweise haben wir in der letzten Folge ja drüber gesprochen, Lukas wohnt ja theoretisch im Hochrisikogebiet, ne, was Elementarschäden angeht, und hat zum Beispiel keine Elementarabsicherung. Ne. Das hat aber auch gute Gründe, ne, und deswegen, also da haben wir wirklich beide Seiten und ich denke, da ist so Diskussionsrunde mal ganz interessant.
Ja, auf jeden Fall. Wichtig ist halt, das Thema kann man aus so viele verschiedene Blickwinkel einfach betrachten. Man kann es aus verschiedenen Positionen betrachten, als Versicherer, als Staat und natürlich auch am Ende vom Tag als normaler Bürger. Und egal aus welchem Blickwinkel du halt guckst, du kommst auch oftmals einfach zu einem anderen Ergebnis, weil du halt anders da involviert bist in die Thematik und eine andere Funktion erfüllst. Ne? Deswegen, mir erzähle heute mal so unsere Gedanken drüber und wie Benedikt sagt, wenn ihr euch wünscht, dass man das Ganze mal faktenbasiert macht, dann bereite mal sowas natürlich auch gerne mal vor.
Ja, dann erzähl mal, wie ist denn deine Meinung zur Elementarpflichtversicherung?
Also, es ist schwierig, das jetzt so kurz abzuhalten, vor allem, weil es halt viele Faktoren gibt, die man doch einfach betrachten muss. Also auf der einen Seite, also ich rede jetzt mal von mir als Versicherungskaufmann. So, ich sehe es so, dass die Pflichtversicherung einfach nicht erfüllbar ist von den Kriterien, wie es dann später zu handeln ist, wie das Ganze im Versicherungsfall aussehen würde von den Prämien her, also wie soll der Versicherer das Ganze später berechnen. Dort tue ich mir sehr, sehr schwer damit. Ja, und das könnte man jetzt halt in die Unendlichkeit ausführen, aber das ist meine Meinung dazu. Also ich bin der Meinung, es ist nicht möglich, eine Pflichtversicherung im Bereich Elementar zu machen. Und persönlich bin ich auch der Meinung, dass nicht unbedingt die Verantwortung auch in der privaten Wirtschaft dann liegt. Also sei es als Versicherer hier eine Lösung zu bieten, die jeden glücklich macht, noch als Bürger etwas zu bekommen, was jeden glücklich macht, sondern ich bin halt der Meinung, dass man hier auch über Prävention etc. gucken muss und nicht jetzt sagen kann, okay, jeder bekommt eine Versicherung und über eine Versicherung federn wir das Ganze immer ab für die Zukunft, sondern meine Herangehensweise wäre bisher andere und zu gucken, wie können wir das Ganze steuern, weil wir wissen ja, dass die Unwetter existieren und es gibt ja auch Wege, wie man sowas dann, ich weiß nicht, wie man es nennt, geologisch oder sonst irgendwie auch lösen kann, sei es über irgendwelche Staudämme, ja, sei es über die Wartung, über die Ausweitung von Ufern, über das Freilegen von Ufern. Und das alles, so die persönliche Meinung und auch jetzt die Erfahrung noch im letzten Mal, bringt mich halt zu dem Schluss, dass Pflichtversicherung der falsche Weg ist, aber dass halt was getan werden muss, weil so wie es jetzt bei den letzten Malen passiert ist, ist es natürlich auch keine Lösung. Also dass der eine Teil hingeht, wie Benedikt eingangs sagt, und einen Haufen Geld in die Hand nimmt und der andere Teil dann halt immer von staatlichen Hilfen abhängig ist, ist auch nicht die Wunderlösung. Und ich bin gespannt, was sich halt die nächsten Jahre da auftut. Also es ist auch so, dass ich jetzt nicht das Allheilmittel hätte und sagen könnte, so und so muss es funktionieren oder so und so muss man es machen, damit es funktioniert. Aber ich bin halt eher kritisch gegenüber der Pflichtversicherung. Mhm. Wie siehst du das?
Also ich habe mir im Vorfeld nur drei Punkte aufgeschrieben. Ich bin eigentlich tatsächlich klarer Gegner der Pflichtversicherung mittlerweile. Ich glaube, damals in der Folge war ich noch so neutral, aber mittlerweile, wenn man sich damit mal beschäftigt und wenn man auch ein bisschen der Materie drin ist, macht es eigentlich wirklich keinen Sinn, ne? Weil im Endeffekt, also ich habe mir jetzt zum Beispiel als Stichpunkt mal aufgeschrieben, es ist ja unglaublich schwierig, ne? Also ich glaube, es gibt, ich habe in meiner Ausbildung mal gehört, dass es so zwischen 18 und 20 Millionen Wohnhäuser in Deutschland gibt, also Wohngebäude. Es ist ja unglaublich schwierig zu kontrollieren, ob jetzt jemand tatsächlich diese Elementarpflichtversicherung hat oder nicht. Wenn jetzt neu gebaut wird, klar, kann man das vielleicht mit einem Grundbucheintrag oder sowas verbinden, aber wie will man denn kontrollieren, tatsächlich, ob jemand jetzt wirklich eine Elementarpflichtversicherung hat oder nicht, ne, in einem Bestandsbau? Das ist ja, also klar wird man bestimmt irgendeinen Weg finden, aber bei 20 Millionen Wohngebäuden ist das ja wirklich ein Riesenakt. Ne? Man müsste ja wirklich nochmal komplett neu das Thema aufspielen und vor allem sich einen Weg finden, wie man das irgendwie ansatzweise kontrollieren kann. Weil ansonsten, wenn man es nicht kontrolliert, hat man ja nichts gewonnen. Ne? Das ist so ein Punkt. Dann bin ich der festen Meinung, nur weil man Elementarpflichtversicherung einführt, hat man ja das Problem der Schäden nicht gelöst.
Ja.
Also klar kann man dann sagen, die Leute sind versichert, aber wenn man, und deswegen finde ich es auch so wichtig, was du eben gesagt hast, wenn die Leute versichert sind und wissen, wenn was passiert, bekomme ich mein Geld, dann passiert es zu, sage ich mal jetzt einfach so nach meinem Gefühl, mal mindestens bei 50% der Kunden passiert Folgendes, die sagen sich, okay, ich kriege nur mein Geld, ich hoffe, es passiert einfach nichts und wenn was passiert, bin ich ja abgesichert. Dann ist dieses Thema Prävention ist plötzlich gar kein Thema mehr. Und genau das sollte man ja eigentlich verhindern, ne? Weil im Endeffekt, man muss ja auch mal bedenken, wenn man 20 Millionen Gebäude elementar pflichtversichert, muss man ja auch mal gucken, schafft das überhaupt der Versicherungsmarkt? Ne? Also diese immense Summe, was passiert denn jetzt, wenn wirklich mal übers Bundesgebiet mal wirklich komplettes Unwetter, also das, was jetzt so als Flächenlage immer mal wieder war, wenn das wirklich flächendeckend über Deutschland mal passiert, ist sehr unwahrscheinlich, aber es kann ja mal sein, dass wirklich mehrere Bundesländer betroffen sind. Was passiert denn dann, ne, wenn plötzlich mehrere Bundesländer davon betroffen sind und vielleicht dort jetzt die ortsüblichen Versicherer sitzen und die einfach dann vor einem Riesenproblem stehen, weil die Schadenssumme immens hoch ist, ne? Also das sind ja alles Sachen, an die Dinge muss man ja auch denken, ne? Weil klar, die Versicherer haben natürlich, es muss sich ja irgendwo auch noch rechnen, ne? Also das ist halt ein weiteres Problem. Und dann habe ich mir noch was aufgeschrieben, was definitiv eher sekundär passiert, was aber trotzdem ein Riesenthema ist, wenn man sich mal anguckt. Mittlerweile zu bauen oder zu wohnen, also zur Miete, wird ja immer schwieriger. Ne? Ich sag mal, die Leute verdienen einfach nicht dementsprechend mehr, um die steigenden Kosten zu decken. So, jetzt mittlerweile ist es ja dann so, also mit dieser, wenn die Pflichtversicherung kommt, wovon ich nicht ausgehe, wird es ja auch passieren, dass beispielsweise man hat jetzt ein Mietgebäude, ne, jetzt bei euch hier, ne, bei euch da direkt neben dem Fluss, man hat ein Mietgebäude.
Ja, da, das ist eigentlich ein perfektes Beispiel.
Genau, da wohnt,
weil ich bin auch Mieter in dem Gebäude.
Genau, da wohnen Mieter drin, ne, und ich sag mal, die Elementarpflichtversicherung, die kostet, sagen wir mal, 10.000 Euro aufgrund der Gefahr. So, da wohnen jetzt vier Parteien drin. Dann muss.
Ne, zwei.
Ja, oder ist ja, oder zwei sogar, ne? Dann muss man ja irgendwie ansatzweise diese Kosten, also ich denke, der Vermieter wird es nicht ganz können, ne? Weil wer soll das bezahlen? Aber man muss ja irgendwie diese Kosten auch dann auf die Mieter umlegen, weil ansonsten ist es ja ein Minusgeschäft. Und alleine deshalb kann es hier schon nicht funktionieren. Also wie soll das gehen? Wer soll es denn bezahlen? Ne? Und dass man dann sagt, okay, man macht die Prämie niedrig und dort dafür niedriger Schutz etc., ey, dann kann man es direkt sein lassen. Ne? Also
so ist es. Und jetzt rede mal als hier von Wohngebäude etc. am Fluss. Es gibt auch Firma am Fluss.
Ja.
Es gibt Firma am Fluss, die haben sehr, sehr viele Chemikalien gelagert. Ja. Wenn hier Elementarschäden entstehen und die müsste aus irgendeinem Fonds, gesetzlicher Seite, privater Seite, wie auch immer, irgendwie gestemmt werden, wenn sie passieren. Die will heute keiner versichern, aus guten Gründen. Wie willst du das darstellen? Ja, dann ist das, was Bendigt sagt, dann sind wir auch plötzlich nicht mehr bei 10.000 Euro für Hochrisikogebiet, sondern die Schadenfälle, die dann eintreten, wäre ja die Prämie von dieser Pflichtversicherung dermaßen in die Höhe schießen, weil du kannst ja dann nicht sagen, dass die Firma außen vor ist. Das geht ja dann auch nicht. Ja. So, und das ist wie bei allem, wenn du eine große Versichertengemeinschaft hast und das Risiko wird unkalkulierbar, dann wird auch der Beitrag irgendwann unkalkulierbar. Und das ist dann auch, wie Bendigt sagt, nicht im Interesse von Mieter, Vermieter. Das funktioniert so nicht. Und der andere Punkt mit der Prävention ist sehr, sehr richtig. Wenn ich jetzt beispielsweise wüsste, ich kriege jedes Mal meine komplette Sache im Keller bezahlt, ich kriege jedes Mal alles wieder ordentlich gemacht, dann ist es mal wohl eher mal egal, ja, und ich räume vielleicht weniger selber raus, als wie wenn ich weiß, okay, ich habe später Kenner, der dort dafür aufkommt. Es gibt weder die staatliche Hilfe noch das, sondern ich muss mir selber überlegen, ist es mir das Risiko wert, die Sache dort einzulagern, oder muss ich mir halt irgendwie eine andere Lösung suchen, ne? Und wenn der Faktor halt wegfällt, dann werden die Schadenzahlungen auch wieder größer. Und das alles resultiert eigentlich in einer Endlosspirale, sodass der Beitrag dann irgendwann für die Pflichtversicherung ins Unendliche schießt. Auch gerade, wenn die Unwetter immer schlimmer werden. Ne? Es wird auch meiner Meinung nach ein falsches Zeichen setzen, weil es gibt so die eine oder andere Sache auch hier im Landkreis oder generell im Saarland, wo ich mich immer wieder frage, wie kann man jetzt an dieser Stelle direkt neben dem Fluss noch etwas hinbauen beispielsweise, wenn man weiß, wie die letzten Jahre verlaufen sind. Wieso muss man es bis vorne ans Flussbett machen, wieso muss man den Boden noch mehr verdichten, das ist ja alles nicht so förderlich. Und wenn ich den Leuten jetzt noch sage, ist ja kein Thema, wenn du hier baust, das finde ich super, gell? Wir haben sogar Pflichtversicherung für dich, Beitrags, ist wirklich super vom Beitrag, gell? Das setzt meiner Meinung nach ein falsches Zeichen für die Zukunft auch. Weil vielleicht sollte man hier ein bisschen anders da denken, ob es dann noch sinnvoll ist, auch in Flussnähe so in der Art und Weise zu bauen, oder ob man das Ganze irgendwie anders da handhaben kann. Und wie gesagt, da bin ich halt, ich bin weder Geologe, noch habe ich irgendwie Ahnung vom Wetter oder sonst irgendwas, wie dann der Fluss verläuft. Aber rein vom logischen Denke her, denke ich, kann jeder dem Beispiel folgen, dass es halt nicht Sinn und Zweck erfüllt, ne? Mhm.
Es ist auch, glaube ich, der falsche Weg. Also Deutschland geht ja oftmals hin und versucht, alles mit einer Pflicht irgendwie zu lösen. Ne? Aber man kann einfach nicht alles mit einer Pflicht lösen. Es gibt einfach Themen, die muss man vielleicht eher nicht direkt von vorne angehen, sondern vielleicht eher nur ein bisschen nur links, rechts, hinten gucken. Wie kann man die vielleicht lösen? Also ich gucke mir da immer gern Videos von Politikern oder sowas an, die darüber sprechen, weil es gibt tatsächlich auch einige Politiker, die dagegen sind, ne? Und die greifen eigentlich tatsächlich wirklich gute Gründe auf, ne? Aber es gibt auch im Gegenteil dann Politiker, wo man einfach merkt, die haben sich damit nicht beschäftigt. Die versuchen jetzt schnellstmöglich eine Lösung zu finden. So Pflichtversicherung, die klingt ja auch gut, ne? Also jeder ist versichert, jeder bekommt im Schadenfall seine Summe bezahlt. Aber ob das funktioniert, wie das funktioniert und zu welchen Konsequenzen und Problemen es dabei kommt, da hat man sich irgendwie keinen Gedanken gemacht. Ne? Deswegen, also wir sind ja Gott sei Dank noch weit, denke ich, von einer Pflichtversicherung entfernt. Aber dieses Thema kommt immer und immer wieder auf, bei jeder Umweltproblematik. Ne? Und ich bin mal gespannt, die nächsten Jahre wird das mit Sicherheit, also das wird ein Thema sein, was uns immer mehr begleitet, also diese Umweltprobleme. Und ich bin mal gespannt, ob wir uns wirklich komplett davor retten können, sowas einzuführen. Ne? Weil, ja, ich kann mir ja gut vorstellen, dass es halt irgendwann einfach entschieden wird, dann da ist und man dann erst merkt, okay, da entstehen immense Probleme.
Ist so, ja. Es ist auch heute noch so, wenn ich versichert bin, ist der Versicherungsschutz schon, also wenn ich jetzt privat elementar abschließe beim Versicherer, ist meines Erachtens persönlich der Versicherungsschutz immer noch besser, als sich auf irgendeine staatliche Versicherung oder auf staatliche Hilfe, sage ich mal, zu verlassen. Weil wie man jetzt oft sieht, die Leute warten länger auf die staatliche Hilfe, du hast halt nicht direkt den Zugang beim Versicherer. Ich meine, wenn du es richtig machst, machst du die Schadenmeldung, im Nachgang organisiere dir ja sogar die Firmen, die jetzt vorbeikommen. Das hast du halt ohne die private Wirtschaft und die ganze Beitragskalkulation und die Wirtschaft, die generell hinter einem Versicherungsunternehmen steckt, hast du das alles nicht. Und das wäre auch von staatlicher Seite wahrscheinlich so gar nicht organisierbar. Mhm. Also die Beitragseinnahmen etc., was man bräuchte, diesen Fonds im Hintergrund, wie bei einer Rente oder sonst irgendwas, wo Gelder eingezahlt werden, die müsstest du ja noch zeitgleich irgendwie verzinsen, damit sich's vermehrt, dann dürfen die Schadenzahlungen dort draus nicht zu groß sein und du bist halt auch immer noch dann abhängig davon, wie läuft dann der Markt mit dem Geld, was du da reinschießt, vielleicht machst du sogar Negativzinsen oder sonst irgendwas. Das ist alles sehr viel Spekulation, was halt später auch dann nach hinten losgehen kann.
Ja. Ich bin halt auch, also ehrlicherweise, nicht so der Freund von diesen staatlichen Leistungen, ne? Weil wenn man mal in die Politik hört, heißt es nach jedem Unwetter, es wird zukünftig keine staatlichen Leistungen mehr geben. Ne? Das war immer, ist immer die Aussage. So, was passiert beim nächsten Unwetter? Ja, es gibt staatliche Leistungen. So. Jetzt bin ich wieder in dem Moment ein ganz böser Mensch, weil ich sage, okay, ich finde das einfach nicht gut, dass jemand, der sich nicht abgesichert hat oder versichert hat, dann von staatlicher Seite eine Geldleistung bekommt. Ne? Klar, der hat ein Problem, aber es hätte ja zu 80% die Chance bestanden, sich zu versichern. Jetzt muss man natürlich sagen, es gibt Menschen, und die gibt es auch wirklich nicht in der Minderzahl, die sich's einfach nicht leisten können, weil es einfach zu teuer ist. Ne? Gerade wenn man in einem Risikogebiet wohnt, dass es da von staatlicher Seite aus Hilfen gibt, finde ich mehr wie richtig. Ne? Weil wenn man wirklich nachweisen kann, dass es einfach nicht in den Geldbeutel passt, ne, und man keinerlei Chance hat, sich irgendwie abzusichern, dann finde ich es gut, dass man so einen kleinen Betrag aus der staatlichen Kasse bekommt. Aber im Endeffekt, wenn man jetzt mal auf die ganzen Unwetter, ich nenne es mal Katastrophen, schaut, ist es ja so, dass plötzlich die Masse kommt und staatliche Leistungen möchte, weil sie sich eben nie um das Thema Elementarversicherung Gedanken gemacht hat. Und das, finde ich, ist nicht der richtige Weg. Also dort müsste, es gibt ja Reglementierungen, es gibt auch Vorgaben, aber ich habe mir die jetzt zum Beispiel das letzte Mal näher angeguckt, so beispielsweise aus verschiedenen Gebieten, und die könnten noch straffer sein. Also die könnten definitiv noch straffer sein, weil man halt eben darlegen muss, dass es nicht anders möglich war. Und ich sag mal jetzt beispielsweise, ich könnte ja sagen, okay, ich beschäftige mich jetzt hier, weil ich gut wohne, mir passiert sowas nicht. Deswegen gebe ich, ich bezahle für die Elementar 500 € im Jahr.
Mhm.
Nee, niemals. Ich, also,
wollte ich auch.
Nee.
War ja heftig.
Lass mich mal überlegen. Benedikt
hatte Villa,
ne? Vielleicht, ja, so 100 bis 200, ne? Ja. Im Endeffekt nur für den Elementarteil. So, könnte man ja sagen, okay, kann man sich sparen, ne? Kommt für mich hier nicht in Frage, passiert eh nichts. So, 2 Wochen später, Unwetter, was passiert? So, dann bin ich ja in dem Moment der Erste, der dann nach staatlichen Hilfen sucht, ne, oder ruft, weil ich ja dann gesagt habe, okay, jetzt habe ich Mist gebaut, ne, jetzt habe ich nicht dran gedacht oder wollte die 200 Euro sparen und jetzt habe ich das Problem. So, aber ich hätte in dem Moment, also bei mir, ich bin jetzt nur das Beispiel, ne, ich in dem Moment habe ja keine staatlichen Leistungen verdient. Ja. Weil ich habe mich doch aktiv,
bin ich voll deiner Meinung.
Aktiv dagegen entschieden.
Du hast dich aktiv dagegen entschieden. Das ist was anderes, wenn der Kunde wirkliche Beratung hatte. Und es gibt Fälle, wo die Prämie einfach nicht zahlbar ist. Genau,
da geht's halt.
Oder damit. Wo die Auflagen einfach bei dem Versicherer, wo man gerade anfragt, ich muss ja auch ehrlich sein, der eine Versicherer antwortet auf die Elementaranfrage so, der andere so. Jeder hat ja seine Möglichkeiten, auch Angebote zu erstellen über Selbstbeteiligung etc. So, man kann natürlich auch nicht von jedem Kunde erwarten, dass er sich über den kompletten Markt bei jedem Versicherer Elementarangebot einholt. Vielleicht wäre dort eins gewesen, aber wenn es jemand schon die Arbeit macht und halt bei 3 Leuten nachfragt, und es ist einfach nicht machbar unter den Konditionen, dann bin ich doch voll auf Benedikt seiner Seite. Dann ist es sinnvoll, staatliche Hilfe zu leisten. Da würde ich halt noch einen Schritt weiter gehen und vielleicht halt nicht nur den Schaden jetzt wiederherstellen oder hier aushelfen, sondern halt mit den Leuten ins Gespräch gehen vor Ort. Ey, was können wir machen hier in Zukunft, damit der Schaden nicht mehr so hoch wird? Also auch wieder das Thema Prävention. Was kann der Bürger selber machen, damit es beim nächsten Mal nicht so schlimm wird? Und dann ist es auch kein Thema mehr. Sah nicht mal in Notsituationen den Leuten dann auch dort zu helfen, wenn es nicht anders dann möglich ist. Ne?
Genau.
Aber du kannst ja sehr, sehr viel machen, präventionstechnisch. Vor allem, wenn du weißt, wie das Ganze läuft. Hier fände ich es natürlich dann schön, wenn der Staat sagen würde, okay, wenn ihr hier, ihr merkt, ihr seid jedes Mal dabei, ihr könnt euch nicht absichern, mir biete euch an, dass man euch, was weiß ich, wen man da braucht, Ingenieure, irgendjemand vorbeischicke, der mit euch ein Konzept aufstellt, wie man das hier in den nächsten 40, 50 Jahren anders da gelöst kriegt. Das ist ja dann sowohl für den Staat hilfreich, in der Form, dass er bei den nächsten Zahlungen weniger Hilfe leisten muss, als auch für den Bürger, der etwas macht, um halt die Schäden klein zu halten.
Ja.
Es ist für beide Seiten eigentlich positiv. Ne? Ja. Das wäre für mich so die Herangehensweise, wo ich sagen würde, okay, das ist vertretbar, so dass halt, wie du sagst, jeder dann aufschreit, auch der, der es eigentlich hätte machen können, der einfach zu uns gesagt hat, ach nee, hier oben auf dem Berg, da passiert ja nichts, ach nee, die Kanäle sind so breit, das passt alles, da finde ich es nicht richtig. Aber das ist, wie so oft bei viele soziale Hilfe oder generell bei staatlicher Hilfe, es wird halt auch einfach ausgenutzt. Und da bin ich dann auch der Meinung, da müsste man dann strammer damit umgehen und natürlich dann halt noch den Zusatz, okay, wie hilft man den Leuten wirklich, was kann man noch zusätzlich machen? Vielleicht gäbe es sogar die Möglichkeit, in gewisse Gebiete, wo du weißt, es passiert immer wieder und es ist unabdingbar, dass irgendwann das Haus dort sogar wegreißt oder sonst was, dass du als Staat hingehst und den Leuten irgendwo anders da Baugrundstück genehmigst und halt das Haus sozusagen umsiedelt für die Zukunft, damit sowas gar nicht mehr passiert. Du hättest bestimmt andere Möglichkeiten, noch irgendwas Lukratives dort am Fluss zu machen, was vielleicht dann nicht so von der Gefahr betroffen wäre. Und so bin ich der Meinung, muss man die nächsten Jahre halt einfach gucken, die Regionen müssen selber gucken, was sie machen können und halt nicht nach irgendeiner Wunderlösung suche, wo irgendjemand den Geldbeutel auspackt und alle 6 Monate ein paar Scheine auf den Tisch lädt. Das funktioniert nicht.
Ja, ist wirklich ein heikles Thema, ne? Aber man merkt ja auch, also Lukas und ich, wir sind da, obwohl wir jetzt ja wirklich beide nochmal, um das klarzustellen, ne? Ich wohne in einem Bereich, da ist noch nie was passiert, ich bin aber trotzdem versichert und gebe das Geld gern aus, weil ich halt eben typischer Sicherheitsmensch bin. Und Lukas wohnt in einer Hochrisikogegend, wo echt öfter mal was passiert, wo man aber halt, wenn man sich ein Angebot einholt, und da können wir ja auch drüber sprechen, dann in so einem hohen Bereich ist, dass man tatsächlich sich überhaupt überlegen muss, ob es sich überhaupt lohnt.
Ob es sich rechnet.
Genau.
Und das ist dann je nach Prinzip eine wirtschaftliche Rechnung. Wenn du Vermieter bist, also bei mir ist ja so, ich bin selber Mieter, ne? Also mir redet immer davon, dass ich kein Elementar habe. Ich schotze tatsächlich auch nicht in der Hausrat, ein bisschen pei, aber egal. aber am Ende, am Ende vom Tag ist es wirklich so, wie wir eben gesagt haben, die Miete wird extrem hoch gehen. Man muss gucken, wie viel ist in den letzten 20 Jahren wirklich passiert, wie viel hätte ich eingezahlt, und für die Vermieter ist es einfach eine Gewinn- und Verlustrechnung, wo man gucken muss, lohnt sich's wirklich, lohnt sich's nicht. Aber mir gehen damit auch so um, dass mir einfach gucken, okay, Keller ist jedes Mal vollgelaufen, was machst du? Du stellst die Sachen halt hoch, okay, Keller kann voll laufen, kann auch wieder leer laufen, irgendwann hast du ein Trocknungsgerät, hast das halt da, du kennst den Ablauf, dann ist es auch in Ordnung. Klar ist das nicht in jedem Keller so, wir haben da ein bisschen Klick jetzt mit dem Sandsteinkeller, ne? Aber jo, vorher wurde mir so, bei der letzten Hochwasser war es eigentlich immer so, dass im Keller maximal 30, 40 Zentimeter Wasser waren. Dann habe ich mir Schwerlastregale geholt, habe alles hochgestellt. Das hat jetzt dann halt beim letzten Mal nicht mehr gereicht. Okay, gut, aber ich wusste es ja. Also man kann ja nicht sagen, dass ich nicht wusste, es könnte auch höher steigen. Also ich weiß ja auch, dass Wasser nicht bei 40 Zentimeter Schluss macht, nur weil ich die Sache drüber gelagert habe. Und von daher, beim nächsten Mal, also wir haben jetzt gar nichts mehr im Keller. Gar nichts mehr, was irgendwie kaputt gehen könnte, sag ich mal. Klar, Zelte etc. hast du noch da stehen, die spritzt du später immer mit dem Hochdruckreiniger ab. Den kannst du sogar ohne stehen lassen, der überlebt das Ganze, der kann im Wasser schwimmen, ist dem egal. Und so haben wir das für uns halt gelöst, ne? Und ja, es gibt schon Möglichkeiten und klar, im ersten Moment damals auch war es schlimmer, also war es schlimm, ach so, dass die Erfahrung an sich, aber rückblickend hat man einfach draus gelernt und man muss halt irgendwie damit umgehen, ne?
Ja. Ist so. Naja, gut. Hast du noch irgendwas zu unserer Diskussion beizutragen? Oder haben wir fertig diskutiert?
Ich finde eigentlich, die Punkte haben wir gut rübergebracht. Klar, jetzt mal abwarten, was in Zukunft noch so kommt. Mein letzter Stand war, dass es schon abgeschmettert war aber es ist abgeschmettert. Wenn wir mal gerade googeln für die Fact-Checks. Aber mal abwarten, was noch kommt. Wie Bendix sagt, es ist nach jedem Unwetter in der Diskussion. Und mal gespannt, ob noch andere Ideen und so kommen zu der Thematik.
Also mein letzter Stand ist, dass es am Bundesjustizministerium gescheitert ist. Genau. Weil die so dagegen sind. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob mittlerweile doch noch sich irgendwas verändert hat. Also das war jetzt mal so unsere Diskussionsgrundlage. Ich denke, wir haben das Thema auch ganz gut beleuchtet. Schreibt uns doch gerne mal dazu eure Meinung, ne? Einfach mal eine Nachricht, wie ihr das seht, ob ihr euch damit schon befasst habt, ob ihr vielleicht selbst weitere Naturgefahren oder Elementarschäden schon versichert habt und ob wir uns halt auch mal faktenbasiert über das Thema unterhalten sollen, ne? Und da würde ich sagen, haben wir es für heute auch schon wieder geschafft. War, denke ich, eine coole Folge. Lukas und ich, wir sehen uns auch die Woche mal nochmal persönlich. Wir sehen es nicht so oft persönlich, aber die Woche haben wir ein Date mit einem Kollegen zusammen. Ich bin gespannt.
Ah, es wird schön. Es ist immer schön, mal nochmal sich zusammenzusetzen, mal was zu essen, ein bisschen zu sprechen. Ist doch was anderes als jetzt hier so digital, ne? Das muss man einfach sagen. Ja,
ich habe ein schönes Restaurant ausgesucht, das wurde schon abgeschmettert von dem Kollegen.
Das wurde auch abgelehnt. Wir haben da Ablehnungsstempel draußen aktuell.
Gründe kann ich nicht nennen, das ist sehr privat, ne? Aber ich werde
doch mit ihm... Nee, ist einfach zu teuer. Ach so. Zu teuer? Nee, nix da. Der Großverdiener, wie ihr gesagt habt, der Elementar kostet 500 Euro bei 400 Quadratmeter.
Ja, mir ist es ja nicht gescheitert.
Ich sage ja, das ist, ne, hier sind die Unterschiede. Ja. Alles an Geld, was ihr da immer in den Podcast macht, alles steckt gebändigt in alles.
Ja, die aber Millionen, ja.
Also ist es. Ja. Nee, in dem Sinne, die Bewertung nicht vergesse, gell? Die Zuschauerzahlen sind am explodieren, von daher wundert es uns ein bisschen mit der Bewertung. Ironie aus und also einfach dranbleiben und dann gucken wir mal. Sehen wir uns in 2 Wochen oder so wieder.
Jawohl, so machen wir das. Bis dann.
Halt euch fit, ciao.
So, und das war es auch schon mit der heutigen Folge. Wir hoffen, du hattest Spaß und teilst diese Folge fleißig mit deinen Freunden und deiner Familie. Und was du natürlich auch nicht vergessen darfst, ist die Bewertung unseres Podcastes. Wenn dir diese Folge und unser Podcast gut gefällt, dann schreib uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf allen gängigen Podcast-Portalen. Wir freuen uns gemeinsam mit dir auf die nächste Folge. Mach's gut, bis dann!